Wir kommen heute noch mal auf die Frankfurter Buchmesse zurück. Und Helmut, dir ist beim Durchblättern der Feuilletons einiges aufgefallen.
Es war nicht so sehr ein Durchblättern der Feuilletons, sondern eine literarische Sendung im Südwestrundfunk. Ein Quartett von Literaturkritikern hat sich zu der Kurzliste der für die Frankfurter Buchmesse geäußert und vielleicht dagegen gehalten, einige Bücher, die in ihren Augen eher auf die Kurzliste gehört hätten.
Da war ja eine lebendige Debatte, kann man ja ruhig mal erwähnen. Die Herrschaften haben sich so ein bisschen zerstritten, oder?
Ja, zum Teil. Aber gerade was jetzt die Kurzliste der Frankfurter Buchmesse anbetrifft, glaube ich, waren sie sich ziemlich einer Meinung, dass das beste Buch, das zurzeit auf dem Markt ist, das im Jahr 2010 erschienen ist, gar nicht auf der Kurzliste erschienen
ist. Und auch nicht den deutschen Buchpreis bekommen hat.
Auch nicht den Preis bekommen, genau. Ja.
Was ist es nun? Welches Buch ist das?
Also, es geht um den Roman Was davor geschah von Martin Mosebach. In drei von diesen vier Literaturkritikern vertraten die Ansicht, dass dieses Buch unbedingt auf die Kurzliste des Buchpreises gehört hätte.
Im Hansa Verlag München 2010 erschienen, ganz frisch aus der Presse.
Ja, Martin Mosebach, geboren 1951 in Frankfurt, ein etwas umstrittener Schriftsteller, und zwar nicht so sehr vielleicht wegen seines literarischen Schaffens, sondern wegen persönlicher Ansichten. Er ist sehr konservativ, was seine religiösen Anschauungen betrifft. Aber wichtiger für uns ist die Tatsache, dass er schon etliche bedeutende literarische Preise gewonnen hat. Ich erwähne hier einmal den Heimito von Dodorer-Preis 1999, Heinrich von Kleist-Preis 2002 und den ganz überragenden literarischen Preis in Deutschland für den deutschsprachigen Raum, den Georg-Büchner-Preis 2007.
Also besser kann es ja nicht gehen. Nicht?
Besser kann es nicht gehen. Und vielleicht könnte ich auch unseren Hörern mal ganz kurz die Begründung für die Preisverleihung zum Georg-Büchner-Preis vorlesen. Ein Zitat. Die Auszeichnung gilt einem Schriftsteller, der stilistische Pracht mit urwüchsiger Erzählfreude verbindet und dabei ein humoristisches Geschichtsbewusstsein beweist, das sich weit über die europäischen Kulturgrenzen hinaus erstreckt, einem genialen Formspieler auf allen Feldern der Literatur und nicht zuletzt einem Zeitkritiker von unbestechlicher Selbstständigkeit. Zitat also aus der Begründung für die Verleihung des Buchpreises.
Das merkt man auch wieder jetzt in seinem Roman. Was davor geschah, ist ja auch ein Meisterwerk.
In den Augen vieler Kritiker ist das tatsächlich ein Meisterwerk. Ein paar inhaltliche Bemerkungen zu dem Roman. Was davor geschah? Nun, wenn man eine neue Beziehung, ein Mann, eine Frau, eine neue Beziehung eingehen, dann möchten sehr oft beide wissen, ja, was war eigentlich vor uns, bevor unsere Wege sich kreuzten? Und hierum geht es in diesem Roman, was davor geschah. Der Mann erzählt seinem neuen Gegenüber von einer Beziehung, die er hatte zu einer jungen Frau mit Namen Phoebe. Und Phoebe stammte oder war die Tochter einer sehr, sehr wohlhabenden, vermögenden Familie mit Namen Hopster. Bernd und Rosemarie Hopster. Sie bewohnen eine wunderschöne Villa inmitten von grünen Wiesen im Taunusgebiet. Und der Roman ist, man kann wirklich sagen, ein Gesellschaftsroman. Hier werden also die Eitelkeiten dieser Menschen porträtiert. Auch mit sanfter Ironie und Verständnis. Also es ist kein bissiger, satirischer Roman.
Ja, eine Milieustudie, die ja nun auch zeigte, wie heutzutage das wohlhabende Bundesbürgertum nun auch lebt.
Ja,
was
genau.
Was sie so leisten können, genau. Und so weiter.
Ja. Ich möchte jetzt mal ganz kurz auf eine Rezensionsnotiz Bezug nehmen, weil sie soll dazu dienen, zu einer Lesung überzuleiten. Also eine Passage aus dem Roman, was davor geschah.
Ich will es versuchen.
Ja, und diese Passage eben, die wurde sogar von Literaturkritikern lobend hervorgehoben. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung der Feuilletonist Hubert Spiegel vergleicht die Sprachkunst Mosebachs mit Thomas Manns. Er sagt, Thomas Mann wird in der Rezension hier ständig als einzig angemessene Vergleichsgröße mitgeführt. Und jetzt komme ich zu der Lesung, die Hans uns jetzt gleich zu Gemüte führen wird. Am allermeisterlichsten dabei die über vier Seiten sich erstreckende Beschreibung eines Kakadus. Hier streckt der Rezensent dann endgültig die Waffen und lässt seine Kritik in einem letzten Lustseufzer verklingen. Diese Szene gehöre zum Besten, was man derzeit in deutscher Sprache lesen kann.
Ja, vielleicht kann man noch dazu sagen, dass da die Beschreibung des Kakadu eigentlich symbolischer Art ist. Mhm. Es geht tatsächlich, wie wir gleich hören werden, um den Versuch, ein lebendes Kunstwerk darzustellen und zu beschreiben, das eben aus dem Chaos sich erhebt, zur Gestalt wird und dann auch wieder ins Chaos zurückfällt. Und das ist nun mit der Sprache von Martin Mosebach wunderbar gelungen. Ich lese jetzt vor aus dem Roman von Martin Mosebach, was davor geschah, im Hansa Verlag München 2010 erschienen. Wir bedanken uns bei dem Verlag für diese Leseprobe, die sich jetzt auf den Seiten 37 bis 39 befindet. Wahrscheinlich hatte der Vogel mich schon eine Weile beobachtet, denn sein Kopf war unbewegt, der schwarze Augenknopf war auf mich fixiert. Konnte man mit diesem Knopf eigentlich etwas sehen? Er war wie mit festem schwarzen Seidenzwirn in die aufgepuffte Federhülle hineingestickt, den Boutons vergleichbar, mit denen Polsterer die unter den Stoff gestopfte Füllung arretieren. Das Federweiß war so rein, als sei das ein Kakadu. Und um solcher Tugend willen war er schließlich angeschafft worden. Er sollte ein lebendes Kunstobjekt sein. Und das war er, allerdings in weit höherem Maß, als Rosemarie sich das hatte vorstellen können. Um Brust und Schultern lag schwarzes Pflaumengefieder wie ein Hermelincape. Aber als er jetzt die Flügel öffnete, Taubenflügel, Engelsflügel, offenbarte er prachtvoll starke Schwingfedern. Jede war gemalt, so perfekt, ihm aber nicht perfekt genug. Er konnte sich zum Toilettenmachen nicht hinter einen Wandschirm zurückziehen. Ein schwarz-goldener Lackschirm angemessener gewesen. Aber in seiner hemmungslosen Genauigkeit beim Durchpflücken des vollkommenen, duftig festen Gefieders lag auch Schamlosigkeit, sogar Eitelkeit oder womöglich Verachtung. Er war ein Künstler, der im Atelier einem staunend ahnungslosen Besucher ein Bild zeigt, das ganz fertig aussieht und der sich daraufhin erst richtig an die Arbeit macht. Der runde Schnabel mit dem beträchtlichen Überbiss war sein wichtiges Instrument, obwohl er nicht begriff, was mit dieser runden Zange überhaupt etwas präzis gepackt werden konnte. Aber er war die vertrackte Konstruktion eben von Jugend auf gewöhnt und handhabte sie souverän. Gnadenlos durchharkte er sein Gefieder, wenn sich der Kopf den blau-schwarzen Füßen näherte, war es, als sähe er auf seine Armbanduhr. Für seinen Kopf gab es keine anatomischen Festlegungen. Er konnte überall sein. Auf erotischen Holzschnitten aus Japan, schon wieder fiel mir Japan ein, obwohl der Kakadu doch aus Südamerika stammt, stecken die Liebespaare stets vollständig bekleidet, in den aufgeblähten Kominos derart kunstvoll ineinander, dass man ihre Köpfe und Hände, ihre Füße und Geschlechtsteile in der textilen Aufplusterung wie auf Fixierbildern suchen musste. Und genau so war es hier. Ein geradezu wüstes Aufschütteln, ein Auseinandernehmen des ganzen Körpers. Der Vogelleib verlor gänzlich seine eben noch geglättete Form und sah aus, als habe eine Katze ihn gewürgt. Unblutig allerdings, die Federpracht strahlte fleckenlos. Und einen Lidschlag später war jede Feder wieder zurückgekehrt an ihren Platz. Er saß eine Weile unbewegt, als gelte es, die neu gewonnene Skulptur erst einmal auszukosten, die Rückkehr eines zerfledderten Balges zu endgültig erscheinender Form. Und nun richtete sich, als werde in seinem Innern an einem Faden gezogen, die hellgelbe, bisher fest an den Hinterkopf geschmiegte Krone auf, ein leuchtender Irokosenkamm, der sonnenartig über ihm strahlte. Dann legte er seinen Königsschmuck, den Kopf, zurück und stieß einen Schrei aus. Eine funkensprühende Kreissäge war auf Beton gestoßen und kreischte bis zum Zerspringen des Sägeblatts. Ich meinte, die Tür müsse nun aufspringen und jemand hereinstürzen. Als sei ich dabei, dem Kakadu Gewalt anzutun, aber nichts geschah. Von fern drang es weiter rondohaft in den Salon. Man war diese Schreie hier gewöhnt. Sie waren in diesem Haus eine andere Form von Stille. Ein Zeichen, dass weiter nichts geschah. Ich trat an den Käfig. Der Kakadu hopfte auf seiner Stange etwas zurück. Nein, sein Auge war kein Kopf. Es war nicht stumpf. Es glitzerte wie ein Teertropfen im Schnee. Ich stellte mir vor, dass alles, was dies Auge sah, an ihm kleben blieb wie winzige Fruchtfliegen. Nach der Lärmeruption fand der Kakadu zu einer eleganten Geste. Aus seinem Gefieder löste sich eine einzelne weiße Feder und segelte sanft auf den mit Maiskörnchen bedeckten Käfigboden. Sie landete so nah an den Käfigstäben, dass es mir leicht gelang, sie herauszuziehen. Eine Weile sollte sie in meiner Brieftasche liegen. Dann war sie eines Tages weggeflogen. Mich befiel eine verrückte Vorstellung. Dieser ganze grau schimmernde Salon in seiner Stucco-Lustro-Erlesenheit, im smaragdgrünen Wiesenland gelegen, dieses gelbe Ziegenleder, diese Elfenbeinschnitzereien, das frisch geputzte Silber, der aufgepumpte General, dies alles bildete einen Schrein für diesen Kakadu. Um ihn herum war dies alles gesammelt und aufgebaut. Er war die Seele des Hauses. Ihm waren Rosemarie und Bernward Hobsten, natürlich auch Phoebe und Titus untergeordnet oder zugeordnet. Wie einem Idol gewidmete Priesterschaft. In schrecklicher, aber auch erhabener Einsamkeit hockte er im Allerheiligsten seines Käfigs, dem Herzen des Hauses, und beschäftigte sich ausschließlich damit, immer aufs Neue zu zerfallen und zum Chaos zu werden, und immer wieder aus dem Chaos zurück zur Gestalt zu finden, körperloser Balg und heile Vogelstatue in unablässigem Wechsel. Und zwischendrin der Fanfarenstoß seiner furchterregenden Stimme, die anzeigte, was es geschlagen hatte. Unüberhörbare Erinnerung an die Kreissäge, die über unser aller Köpfen hing.
Vielleicht sind Sie unserer Meinung, dass sich in der Beschreibung dieses Kakadu doch so etwas wie Sprachmagie offenbart. Hans und ich sind wirklich sehr, sehr beeindruckt von dem sprachlichen Können, das Mosebach hier in seinem Roman uns offenbart. Interessant finde ich, dass von drei Besprechungen des Buches Thomas Mann herangezogen wird als Vergleichsgröße und dass ein Kritiker auch davon spricht, dass das Lesen dieser Sprache ein sinnliches Vergnügen darstellt.
Kann man wohl sagen. Ja.
Ja, und jetzt vielleicht könnten wir ganz kurz, Hans, mal
über das Bild, das er für uns schafft.
Ja.
Ich möchte mit der Anspielung auf die japanische Grafik beginnen. Denn wie er sehr richtig sagte, wenn man sich also erotische Bilder der Japaner, auch der Chinesen sich ansieht, da ist es tatsächlich so, dass durch die Kunst des Verhüllens etwas enthüllt wird. Mhm. Zum Teil sogar auch so, dass eine gewisse Perspektive sich einprägt, indem man also dann sieht, wie zum Beispiel die Geschlechtsorgane vergrößert werden. Ja? Der Körper aber bedeckt bleibt. Als ob es um Wesentliches ginge, das eben gestalterisch geprägt werden soll, in den Vordergrund gerückt werden soll und sich von daher etwas von dem absetzt, wozu es eigentlich gehört, nämlich der Körper. Und so auch in einer gewissen Weise der Kakadu. Ja? Mhm. Was machst du aus dem Bild des Aufplusterns und des Wieder-Zurückfallens in die Gestalt der sich aufeinander ablagernden Federn, nicht wahr? Ja. Was bedeutet das für dich?
Ja, also für mich ist das eine Metapher für den Wandel von Formlosigkeit zur Form, zur Gestalt. Ein Wandel, wir können noch mal drauf zurückkommen, der auch mit literarischem Schaffen zusammenhängt. Und ich glaube, jetzt gerade in Bezug auf den Inhalt des Buchs, kann man diesen Begriff des Wandels auch auf das, was da sich in dem Roman gesellschaftlich abspielt. Und zwar die Familie Hobson, sehr vermögend, wie gesagt, besitzen eine Villa inmitten von grünen Wiesen, wunderschön, das Haus selber ist voller Antiquitäten und Kunstschätzen. Und diese Familie erfährt einen Niedergang in dem Roman. Also hier ist auch ein Wandel angedeutet. Familien steigen auf zum Wohlstand, sinken wieder ab. Man denke zum Beispiel auch an Buddenbrooks Thomas Mann. Hier wird etwas Ähnliches dargestellt. Und also man kann diesen Kakadu etwa auch, ist gerade der Wandel, der in dem Kakadu, durch den Kakadu verkörpert wird, glaube ich, auch auf den gesellschaftlichen Wandel beziehen. Ja?
Ja, ja, nun mal als Bild für den literarischen Schaffensvorgang meine ich, dass der Kakadu ja auf der einen Seite über ganz einmalig geprägte Fähigkeiten verfügt. Das weiß man, der Kakadu kann sehr viel mit seinem Schnabel machen und was andere Vögel nicht können. Man weiß auch, dass der Kakadu ein sehr gutes Gedächtnis hat. Aber auf der anderen Seite imitiert er. Er spricht nach. Und bewirkt durch dieses Nachsprechen etwas, was vorher nicht war. Indem es eben die Sprache des Kakadu wird. Von daher meine ich, da liegt eine gewisse Parallele vor zum literarischen Schaffen. Der Schriftsteller vermag etwas vom Handwerklichen her, das also mir als Briefeschreiber nicht möglich ist. Ich habe auch nicht die Gedächtniskraft eines großen Schriftstellers und ich muss mich immer daran erinnern, was ich eigentlich meinem Bruder zum Geburtstag schreiben wollte, ja. Aber der Schriftsteller vermag eben durch diese Verarbeitung dessen, was eben aufgenommen worden ist, wie beim Kakadu, nicht wahr? Diese Sprachbrocken ja auch, vermag aus diesen Fragmenten eben das zu schaffen, was eben das Kunstwerk ist. Die Frage ist für mich nur die, Kunst oder Literatur auch wieder in sich zusammenfällt, chaotisch wird oder umgekehrt, dass aus dem Chaos eben die Gestalt wächst, die nachher der Kakadu mit seinem Gefieder ebenso schön darstellt. Das ist für mich noch eine geheimnisvolle Beziehung. Ja. Nun, darüber aber müsste sich doch, der Autor... Ja.
Aber auf jeden Fall lässt es sich auf den Schöpfungsakt beziehen. Nicht?
Meine ich
also
doch.
Ja. Unförmiger Stoff, ja, der von dem Künstler, von dem, sei es ein Bildhauer oder ein Maler oder ein Schriftsteller, der also dann zu einem Kunstwerk gestaltet wird.
Ja.
Nicht? Also,
ja, ist der Kakadu ein Phönix? Ich glaube, die Frage...
Ja, das würde auch zutreffen. Ja.
Ich lasse die Frage mal so im Raum stehen. Ich will sie nicht beantworten. Darüber müsste man sich mal genauer unterhalten, denn der Phönix, wir wissen es, er steigt aus der Asche. Nicht? Und Kakadu ja
zum Schluss möchte ich noch einmal auf dieses Bild zurückkommen, von dem sowohl du wie ich unglaublich begeistert gewesen sind.
Ja, das schöne Bild.
Der Teertropfen im Schnee, der Vergleich des Auges mit einem Teertropfen im Schnee, fand ich
einmalig.
Also einmalig.
Das ist eine Perle, ja. Gut, ja, wir sind am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, Wiederhören.